Herzlich willkommen im Green Spoons Podcast. In dieser Folge spreche ich mit Dr. Andrea Beste. Frau Dr. Beste ist Slow Food Mitglied und arbeitet freiberuflich als Beraterin für verschiedenste Organisationen und Gremien. Sie ist Expertin für das Thema Bodenfunktion und Bodengesundheit. Und wir sprechen jetzt über die Versiegelung von Böden. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Frau Dr. Beste.
Hallo Frau Wagenführer.
Wir sprechen ja heute über das Thema Versiegelung. Können Sie uns einmal erklären, was das eigentlich bedeutet, Bodenversiegelung?
Bodenversiegelung ist im Prinzip, wenn man auf den Boden ein Material aufbringt, was den Luft- und Wasseraustausch und auch den Austausch von Lebewesen oder Mikroorganismen unterbindet. Es ist im Prinzip ein bisschen wie eine Plastikfolie in anderer Form. Meistens ist es ja Asphalt oder Stein.
Und wie viel Fläche wird so täglich versiegelt in Deutschland?
Also 2017 hatten wir mal den Wert von 58 Hektar. Das hat sich jetzt ein ganz kleines bisschen verbessert. Wir haben im Moment 55 Hektar am Tag. Das ist nach wie vor immer noch deutlich zu viel. Das Ziel lautete eigentlich mal 30 Hektar pro Tag bis 2030, also auf diesen Wert zu kommen. Aber bisher ist das noch in weiter Ferne.
Ja, das ist wirklich eine ganze Menge aktuell. Was passiert denn mit dem Boden, wenn er versiegelt wird?
Das Problem ist, wenn Boden versiegelt wird, dann kann man zwar mit dem Auto besser drauf fahren, aber sämtliche Lebensprozesse, Wasserversickerung, auch das Versickern von Wasser zur Grundwasserbildung und sämtliche Lebensprozesse des Atmens und des Lebens von Bodenlebewesen werden damit im Prinzip unterbunden. Das heißt, der Boden als Ökosystem ist, sobald er versiegelt ist, für längere Zeit eigentlich tot.
Okay, es hat also sehr starke Auswirkungen auf den Boden. Was für Auswirkungen hat es auf die Städte und die Menschen, die in Städten leben?
Also ich denke mal, früher haben Menschen das absolut begrüßt, weil sie dann nicht mehr in Schlamm und Dreck und Matsch herumlaufen mussten und in Fäkalien wie im Mittelalter. Aber heute sieht man das natürlich zunehmend kritisch, auch wegen der Klimaerwärmung, dass Städte, die ja eigentlich fast ausschließlich aus versiegeltem Boden bestehen und dann auch noch in der Senkrechten sehr viel Beton haben, sich unglaublich schnell aufheizen. Und so eine versiegelte Fläche heizt sich natürlich deutlich schneller auf als eine offene Fläche, die auch noch Bewuchs zeigt. Und auch die Verdunstung ist ja unterbunden. Also wenn da keine Bäume stehen oder keine Büsche, sondern wirklich nur noch versichteter und versiegelter Boden vorhanden ist, dann habe ich auch weniger Verdunstung. Und das Verdunstung kühlt. Und genau dieser Kühleffekt ist dann auch noch unterbunden. Das heizt unsere Städte natürlich umso schneller auf und das ist im Rahmen des Klimawandels natürlich ein großes Problem. Ja, und Klimawandel bedeutet ja auch, dass wir eben nicht nur mehr Sonnenschein haben, mehr Hitze, längere Wärmephasen vom Wetter her, sondern eben auch teilweise Starkregenereignisse, wo man dann in der Stadt einfach überhaupt gar nicht mehr weiß, wohin mit dem Wasser. Und das hat auch sehr viel mit Versiegelung zu tun. Dafür gibt es allerdings inzwischen Ideen, wie zum Beispiel das Prinzip der Schwammstadt, dass man möglichst viele Flächen in einer Stadt entsiegelt und dann dort Materialien hinpflanzt, die eben gut Wasser aufnehmen können. Es gibt auch Vertiefungen, die zum Beispiel in Amsterdam verlegt werden. Da kann man Stadträume zu Sitzgelegenheiten machen, wie so ein bisschen in so einem Amphitheater, wo die Leute wie in einem Amphitheater sitzen können und das als Freizeitraum gestalten können. Und trotzdem kann dann, wenn ein Starkregenereignis einsetzt, dort Wasser versickern. Dafür gibt es recht interessante Ideen und ich denke, das Prinzip der Schwammstadt ist ein sehr wichtiges Zukunftsprinzip.
Ja, verstehe. Es hat ja mit Sicherheit auch Auswirkungen auf die Biodiversität. Was kann man da nennen?
Ja, wenn im Prinzip das Bodenleben unter Versiegelung tot ist, dann gibt es da keine Biodiversität. Ich meine, es mag ein paar Bakterien geben und ein paar Mikroorganismen, die auch unter diesen Extrembedingungen überleben. Das kennen wir auch aus Wüstenklimaten. Aber im Prinzip gibt es da keine oder kaum Biodiversität.
Ja, wir haben jetzt schon von Ihnen gehört, was für schlimme Auswirkungen die Versiegelung hat. Was wird denn momentan getan, um die Versiegelung zu beschränken?
Also wir haben natürlich Regelungen, die Versiegelung eindämmen sollen. Das hat natürlich sehr viel auch mit Verkehrs- und Landschaftsplanung zu tun. Das heißt, es wird nach wie vor immer noch zu viel versiegelt. Es gibt aber natürlich auch gute Ansätze von Flächenentsiegelung. Das passiert sehr häufig auf öffentlichen Plätzen oder auch Sportplätzen oder auch Parkplätzen, wo dann komplett dichtes Material, Asphalt oder Straßenbelag weggenommen wird und verschiedene Materialien dann aufgebracht werden, die einerseits ermöglichen, dass man bei Regen nicht im Schlamm laufen muss, und andererseits aber eben die Versickerung von Wasser und den Luftaustausch zulassen und auch ein Mindestmaß an Bewuchs zulassen. Da gibt es zum Beispiel Betonrasensteine, die haben viele Leute vielleicht auch schon mal auf Parkplätzen gesehen, gerade bei Schulparkplätzen oder Krankenhausparkplätzen hat man das häufig. Oder Schotterrasen, auch relativ beliebt bei Parkplätzen, wenn auch vor Supermärkten leider noch sehr selten. Oder eben, was sehr gerne auch bei Fahrradwegen benutzt wird, ist eben die wassergebundene Decke. Das ist das, wo man gerne bei Sandalen auch schon mal ein Sandkügelchen in der Sandale hat. Das sieht ein bisschen aus wie eine Sandpiste, ist aber eine spezial gebundene Decke, die aber noch ein gewisses Maß an Wasserinfiltration zulässt. Nur allerdings da dann eben keinen Bewuchs mehr. Man muss dann auch drüber nachdenken, wie man den Bewuchs reguliert. Da will man natürlich auch möglichst wenig Pestizide einsetzen.
Ja, verstehe. Bedeutet das dann, dass Versiegelung nicht gleich Versiegelung ist? Also, dass es sowohl gute als auch weniger gute Materialien gibt, die man für die Versiegelung nutzen kann?
Genau, also diese Materialien, die ich eben genannt habe, die werden eben mit einem geringeren Versiegelungsgrad, so nennt man das, bezeichnet, weil eine gewisse Versiegelung natürlich vorherrscht. Denn das Ziel einer Versiegelung ist ja eben immer, dass ich trockenen Fußes und sauberen Schuhs darüber gehen kann und dass ich mit dem Auto nicht im Schlamm versinke und dann nicht mehr weiterkomme. Ich meine, das ist ja eigentlich der Sinn dieser Angelegenheit gewesen und damals auch sicherlich als Fortschritt angesehen. Und ich meine, wir möchten ja auch alle heute nicht im tiefen Schlamm herumwarten. Aber es hat eben einfach bestimmte Nachteile und deswegen ist es gut, dass es diese anderen Materialien, die geringere Versiegelungsgrade haben, eben inzwischen gibt. Und man muss eben die Planer nur noch mehr darauf sensibilisieren, dass sie diese auch vermehrt einsetzen.
Ja, was kann man denn als Einzelperson tun gegen diese Versiegelung? Also ist man da überhaupt in der Lage, irgendetwas zu tun, wenn das Viertel, in dem man lebt, eine komplette Betonwüste ist?
Das ist natürlich zum einen etwas schwierig, weil Stadtplanung und Straßenplanung natürlich immer etwas ist, was man als Anwohner in der Regel nicht selber gestaltet. Aber gerade in vielen Wohnvierteln gibt es zum Beispiel Baumpatenschaften. Da kann man sich als Anwohner um die einzelnen Bäume und um die einzelnen Grünflächen kümmern. Und ich halte das für etwas sehr, sehr Sinnvolles, weil das einfach die Verantwortlichkeit für dieses Stadtgrün fördert und weil damit auch sichergestellt ist, dass auch bei Trockenheit und Trockenphasen Menschen sich um ihre eigenen Bäume kümmern und zumindest die Bäume, die schon da sind, auf jeden Fall am Leben erhalten und nicht auch noch vertrocknen lassen. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass man sich auch bei der Stadt dafür engagieren kann, in verschiedenen Gremien, dass zum Beispiel Innenhöfe entsiegelt werden. Da war früher häufig Kleinindustrie und Handwerker und sowas. Und da ist auch Karlsruhe und Mannheim sind dafür ein ganz gutes Beispiel. Die hatten Projekte dafür, dass sie Innenhöfe entsiegelt haben und in diesen Innenhöfen dann eben nicht ersatzweise dann Parkplätze gemacht haben, sondern sie haben diese Handwerkerbetriebe da rausgenommen und haben dann zum Teil einfach wunderschöne Gärten dort installiert, wo die Anwohner sich dann auch aufhalten können. Also in dieser Richtung kann man sich auf jeden Fall engagieren. Da muss man sich einfach mal umhören, was vielleicht der Stadtrat beschlossen hat oder der Gemeinderat. Oder in der Regel gibt es auch Kartierungen, die zeigen, wie weit eine Stadt in dieser Richtung ist.
Ja, spannend. Ich habe noch eine letzte Frage und zwar, was könnte ich denn zum Beispiel auf meinem Schulhof tun, um diesen aufzuwerten?
Das kommt darauf an, dass man sich einen engagierten Lehrer erstmal sucht, mit dem man das gemeinsam macht. Also selber den Spaten von zu Hause mitbringen und anfangen zu buddeln, würde ich nicht empfehlen. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann auf einem Schulhof, wenn die Schule ein bisschen unflexibel ist und nicht wirklich entsiegeln will, kann man natürlich auch viel mit Kisten und Sträuchern, also Boden in Kisten und dort etwas anpflanzen. Kann ein Gemüsegarten sein, können auch Ziersträucher sein. Das kann schon sehr viel bringen, weil auch das bringt Verdunstung und Begrünung und Kühlung zumindest auf den Schulhof und natürlich auch ein bisschen Artenvielfalt, je nachdem, was man pflanzt. Und wenn man entsiegeln will, dann muss man wirklich gemeinsam mit der Schulleitung etwas absprechen und die Schulleitung muss das dann wahrscheinlich auch noch mit der Gemeinde absprechen. Das ist in Deutschland etwas bürokratisch geregelt, aber da hat man gute Chancen, wenn man einen Lehrer findet und davon überzeugen kann, dass man einen Schulgarten bauen will, weil Schulgärten sind sehr beliebt, auch bei Schulleitungen. Die lassen sich auch immer sehr gut als Werbematerial für die Schule verkaufen und da hat man argumentativ dann viel bessere Möglichkeiten, wenn man die Schule davon überzeugen will, dass doch ein Stück von dem Schulhof vielleicht entsiegelt wird und dann darauf ein Garten angelegt wird. Aber man braucht auf jeden Fall da eine gute Zusammenarbeit mit den Lehrern und mit der Gemeinde und ein bisschen Geduld, weil sowas kann von den Genehmigungen her manchmal in Deutschland ein bisschen dauern.
Vielen Dank für Ihre tollen Antworten, Frau Dr. Beste.
Gerne.
Das Projekt Green Spoons wird gefördert im Bundesprogramm Biologische Vielfalt durch das Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz.